Ihr hört ein Alex Exclusive.
Ja, hallo Basti.
Hallo Franzi, schön, dass du wieder da bist und heute
ich
auch wieder.
Ich freue mich auch mega, weil wir sagen es ja immer wieder, manifestieren funktioniert einfach immer wieder. Ich habe heute in meinem Suchverlauf nochmal per Zufall gesehen, dass wir uns im März ausgetauscht haben über Themen, über GästInnen, die wir im Podcast haben und worauf wir mal so richtig Lust hätten. Und so what? Was meinst du, worüber wir geschrieben haben? Wir haben damals geschrieben, ich glaube, es war, als wir von der Aufnahme im Humboldt-Forum kamen mit der Kultursenatorin, haben wir gesagt, es wäre so cool, irgendwie mal jemanden zu interviewen, der reist und blind ist. Und heute ist es soweit, also als hätte man uns gehört, kam dann irgendwann ein Anruf, beziehungsweise vorher ist noch eine Nachricht über LinkedIn, haben wir Kontakt aufgenommen, der liebe Lars hat mich kontaktiert, hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du machst irgendwie einen Podcast und du bist im Bildungsbereich und was machst du denn? Und dann haben wir irgendwie telefoniert und er hat mir erzählt, dass er ja SEO-Experte ist fürs Podcasten, dann spielt er selbst noch Blindentennis, er war da deutscher Meister, reist zu allen möglichen Veranstaltungen und ich war so, wow, den brauchen wir jetzt hier in unserem Handgepäck-Podcast und ich bin so froh, dass er da ist, der liebe Lars. Lars, ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen, aber ich muss einfach noch weitermachen von dir schwärmen, denn wir haben uns ja auch sogar schon mal live getroffen und ich durfte wirklich auch live mit Blindentennis mal ausprobieren und zwar so ein krasses Gefühl, das auch mal mitzuerleben. Ich habe diesen Aufschlag habe ich ganz gut hinbekommen. Aber alles andere natürlich nicht, aber diese Erfahrung einmal miterlebt zu haben, da bin ich wirklich so krass dankbar. Aber am beeindruckendsten fand ich wirklich deine Geschichte, deine persönliche Geschichte auch mal zu hören, wie unfassbar bewegend das sein muss, weil du warst selbst nicht von Geburt an blind, aber bist es eigentlich zu einer Zeit geworden, wo andere gerade quasi irgendwie in der Pubertät stecken oder sich verlieben und dann irgendwie zu erblinden und trotzdem das Beste draus zu machen und jetzt irgendwie ja, die eigenen Fähigkeiten im Fokus zu stellen und nicht über die Schwächen nachzudenken. Das fand ich so inspirierend und deswegen, lieber Lars, verzeih es mir, dass ich so einen langen Monolog jetzt gehalten habe, aber das wollte ich unbedingt loswerden. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Dass wir nur Audio haben, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt hier, alles würde rot jetzt scheinen hier. Ja, danke, vielen Dank für die Einladung von euch beiden und ja, ich freue mich total, heute ein bisschen meine Sicht, in Anführungsstrichen, auf das Reisen zu geben.
Ja, ich bin auch echt so gespannt und bitte, wenn du magst, berichte doch noch mal kurz von deiner Geschichte, was du sozusagen persönlich jetzt auch von dir preisgeben möchtest. Wie kam das sozusagen, dass du erblindet bist? Und hol uns quasi alle noch mal mit. Basti kennt dich ja jetzt auch noch nicht, hatte ich auch noch nicht kennengelernt. Von daher teile gerne mit uns, was du möchtest.
Immer gerne. Also gehen wir gleich in die Vollen. Also ich habe eine Augenkrankheit, die nennt sich Retinitis pigmentosa. Das ist eine Erbkrankheit, wo sozusagen eine Netzhauterkrankung, wo entsprechend die, wer sich ein bisschen auskennt, Stäbchen und Zapfen, wir haben ja einen Biologe hier an Bord, dann entsprechend absterben nach und nach und das ist sozusagen, wird dann immer schlechter, das Sehen. Das heißt, ich konnte nie normal sehen, auch nicht als kleines Kind, aber sage ich mal, da war ich, würde ich jetzt mal als stark kurzsichtig durchgehen. Das heißt, als ich klein war, konnte ich auch noch, so Anführungsstrichen, normal auch noch Taschenbücher oder sowas lesen. Die sollten jetzt nicht zu klein geschrieben sein, als ich noch klein war. Aber ich bin auch sozusagen, in Anführungsstrichen, relativ normal durchs Leben gekommen. Was allerdings schon immer war, was Teil meiner Augenkrankheit ist, ist die sogenannte Nachtblindheit. Es gibt auch viele Augenkrankheiten, die sie sozusagen haben. Das heißt, ich konnte im Dunkeln schon immer nichts sehen, was mich als Kind durchaus sozusagen gefürchtet hat und weil ich damit auch gar nicht einschätzen konnte, was natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich jetzt niemand war, der so richtig mega auf Partys gegangen ist später, zumindest nicht alleine und damit auch erst umgehen lernen musste. Ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen sozusagen, was das angeht. Ansonsten würde ich sagen, hast du ja auch schon ein bisschen durchklingen lassen, bin ich jemand, der halt so sehr gerne Sport einfach treibt, ein jemand, der alles, was mit Bällen zu tun hat, sofort hinterherläuft. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Aber ich habe halt auch früher schon auch immer gerne schon Fußball auf der Straße gespielt. Ich bin in Berlin-Spandau, also ich bin in Berlin-Wilmersdorf geboren, bin dann später meine Eltern, als ich 9 war, nach Berlin-Spandau gezogen, beziehungsweise Starken, das war in den 80er Jahren, da war da in den Straßen, wo ich gewohnt habe, da war nichts los, da konnte man das noch machen. Und ja, als ich 15 war, das hatte ich auch schon mal erwähnt, als wir uns gesehen hatten und bei dem Vortrag, als ich 15 war, war es tatsächlich so, bin ich eines Tages mit dem Fahrrad mal an einer Laterne gelandet. Und das war so für mich relativ einsteigendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, naja, was ich gesagt habe, ist vielleicht nicht, aber ich musste es einsehen, Fahrradfahren macht keinen Sinn mehr. Und da das ja, wie gesagt, von der Augenkrankheit eher so graduell ist, es gibt aber immer so ein bisschen einschneidende Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, okay, es wird doch langsam schlechter. Und wo ich dann mich entsprechend anpassen musste. Später auch in der Schule natürlich. Insofern habe dann auf einer Sibirner Blindschule mein Abitur gemacht. Die ist in Marburg. Genau, und so bin ich über ein Psychologie- und Informatikstudium zum Thema Marketing gekommen und bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig im Bereich Online-Marketing bzw. SEO. Und das ganze Podcast-Thema hat mich auch gefangen. Ja, das ist so die Kurzfassung.
Ja, krass. Gab es in Berlin keine Blindenschule?
Jein. Also es gibt da keine Blindenschule, in der du Abitur machen kannst. Es gibt in Berlin eine bekannte Blindenschule und es gibt in Königs Wusterhausen in Brandenburg eine bekannte, wo man es machen konnte. Allerdings war ich, damals hatte ich schon auch ein Jahr wiederholt und bla 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 und ich hatte damals eine krasse Fächerkombination, unter anderem Französisch-Leistungskurs. Ich weiß nicht, wie ich auf den Trip gekommen bin. Aber würde ich.
Dann könnt ihr jetzt den Podcast auf Französisch weiterführen, ihr
ja,
beide.
Ja, vergiss es. Die Gunla, meine Frau, die hat Französisch studiert, die kann das 100-mal besser. Jedenfalls gab es dann vom brandenburgischen Schulgesetz her diese Fächerkombi auch gar nicht und ich war auch zu alt, um da nochmal sozusagen da eingeschult zu werden in die 11. Klasse. So what? Jedenfalls sollte es so sein, dass ich dann nach Marburg gegangen bin und es war auch für mich persönlich die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich damals auch in einer gewissen Lebenskrise war, kann man schon so sagen, vorher. Meine Eltern waren überfordert mit der ganzen Situation, ich auch. Und ich habe dann sozusagen innerhalb der Schule, weil das an ein Internatskonzept gekoppelt ist, also ich habe dann in einer Wohngruppe gewohnt, dann auch einen festen Betreuer gehabt, / Pädagogen, wo ja ich mich, sage ich mal, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast zu machen, wo ich sozusagen ja so ein bisschen auch ja mein Selbstbewusstsein zum ersten Mal entwickelt habe, kann man vielleicht so sagen.
Oh, spannend, spannend. Na gut, aber um mal in das Thema Reisen zu kommen. Wie hat sich denn dann durch deine Erblindung auch deine Art zu reisen verändert? Also vielleicht auch im Kontext dann beispielsweise auch mit deiner Familie oder so. Habt da bestimmt auch ja einschneidende Momente auch gehabt auf jeden Fall. Hat es ja dann auch für deine Familie viel verändert.
Ja, also als ich mein Vater noch verreist bin, konnte ich so ein bisschen noch was sehen, aber natürlich auch nicht viel. Und ich war mit meinen Eltern viel in so einem, also mein Vater hatte damals so einen Campingbus sozusagen umgebaut, also normalen VW-Bus umgebaut als so das Campingbus mit Schlafdach und so weiter. Und wir sind eigentlich sehr viel campen gewesen sozusagen, beziehungsweise halt mit, ja, auf Campingplätzen unterwegs gewesen. Es war als Kind immer sehr angenehm, aber ich weiß schon auch, dass ich dann auch, da ich Einzelkind bin, oftmals auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen darauf angewiesen war, das zu machen, was meine Eltern sozusagen wollten. Weil ich jetzt nicht einfach mal irgendwo alleine irgendwo hingehen konnte, weil ich immer so ein bisschen, zumindest ich auch so gefühlt habe, du bist halt davon abhängig. Und ich wusste zum Beispiel, mein Vater war leidenschaftlicher Surfer zum Beispiel gewesen. Und ich hätte als Kind das auch gerne mal ausprobiert zum Beispiel. Und dann habe ich mir das auch ich glaube, das haben wir einmal ausprobiert, aber mittlerweile gibt es auch so extra kann als Blinder auch surfen lernen und so weiter, aber das war damals für mich so weit weg. So solche Sachen, ja, es war dann das Reisen. Ich war da weit weg davon, irgendwie selbstständig zu reisen zu dem Zeitpunkt, also alleine zu reisen. Das kam echt wirklich, ehrlich gesagt, erst später mit einem Studienkollege zusammen, wo ich wirklich bewusst zum ersten Mal alleine verreist bin.
Genau. Weißt du noch, wo du zum ersten Mal alleine warst?
Das war in Griechenland.
Schön.
Das war, wie heißen diese drei Finger da in Nord?
Ja, Chalkidiki.
Chalkidiki, oder wie es auch mal ausgesprochen wird.
Ja.
Genau, das war einer meiner, bis heute meiner tollsten Reisen, die ich erlebt habe. Und bis dahin, wie gesagt, immer mit meinen Eltern, auch ich war bis jetzt heute auch noch nie außerhalb von Europa gekommen. Aber meine Eltern meistens viel in Frankreich, Italien unterwegs gewesen, manchmal auch Spanien und so. Aber Griechenland war irgendwie, mein Vater wahrscheinlich auch zu weit oder so. Jedenfalls da auch zum ersten Mal in Griechenland und ich habe mich in das Land wirklich verliebt. Auch da haben wir damals geguckt, okay, wie machen wir es? Und das gibt in Marburg und es gibt es auch in Annen, es gibt es am Meer, es gibt Reisebüros speziell sozusagen mit Assistenzangebot. Das heißt, du bezahlst natürlich entsprechend auch dafür, aber es fliegen oder fahren dann entsprechend mehrere Personen mit, die nur dafür da sind, sozusagen zu assistieren. Ja. Und in dem Fall waren es Studentinnen gewesen, die sozusagen bereit erklärt hatten. Also in Marburg nennt sich das, oh Gott, wie heißt das? Reiseunternehmen habe ich jetzt gerade, ist mir gerade jetzt entfallen der Name, aber es gibt.
Das kannst du uns ja gerne dann noch zuschicken, dann packen wir das mit in die
Show. Aber es gibt da auch ein paar in Deutschland. Es ist, wie gesagt, man muss halt entsprechend da ein bisschen drauf zahlen, aber es war für mich damals, hat es sozusagen super entspannt gemacht, weil wir natürlich auch dadurch Ausflüge gemacht haben, weil so alleine wäre der Reiseleiter damit auch überfordert gewesen. Also, und so haben. Konnten wir auch individuelle Wünsche konnten erfüllt werden. Zum Beispiel wollte mein Kommilitone unbedingt mal Motorrad fahren. Ja, hinten drauf und so. Und das, was haben wir gemacht? Oder wir haben wirklich dann auch individuelle Routen dann festgelegt, wo wir hingegangen sind. Und die konnten sich halt sehr detailliert auf uns einlassen. Wir sind zu irgendwelchen historischen Orten gefahren. Damals, wie da die Häuser da mit der Architektur und so weiter und konnten da wirklich individuell auch uns die Sachen dann angucken, was natürlich genial war. Ja. Und die beiden, ich glaube, es waren Pädagogenstudenten, die waren auch einfach so ein bisschen vom Mindset ja auch so, dass sie so auch echt, die hatten, glaube ich, da auch eine kleine, ich weiß es gar nicht, kleine Ausbildung jetzt nicht, aber eine kleine sozusagen Schulung bekommen.
Workshop. Mhm.
Die waren da auch extrem schon gut drauf eingestellt, mit uns umzugehen.
Ist jetzt vielleicht eine indiskrete Frage, aber was zahlt man dann da drauf? Also zahlst du dann auch?
Ja, du hast, also ich weiß, es ist schon gesagt, als ich das gemacht habe, das ist jetzt schon lange her, aber du musst da nochmal bestimmt 1.000-2.000 Euro nochmal extra dafür bezahlen, ja? Also,
okay, wow.
Sagt, also diese Reisen sind nicht billig. Ist deswegen auch so ein bisschen in der Kritik. Also ich kenne auch viele, die sagen, nee, das machen wir nicht, weil das können wir uns das nicht leisten. Oder es ist halt, wenn man, sage ich mal, so Pauschalangebote findet im Internet, ist das jenseits von dem, was man so findet. Also es ist auch schon ein bisschen Premium-Segment, wenn du so willst. Aber es hat sich für mich damals jedenfalls extrem gelohnt.
Ja, ja, mega. Aber sagen wir, halten wir mal das Gute fest, schön, dass es sowas überhaupt gibt und
richtig,
dass wir das Reisen irgendwie doch mehr oder weniger inklusiv gestalten können, auch wenn natürlich das Geld nicht jeder zur Verfügung hat. Besides that, was hast du denn für andere Herausforderungen jetzt, also unabhängig jetzt vom Geld, wenn du so auf Reisen bist? Vielleicht sagst du auch, ey, heute habe ich gar keine Probleme mehr, aber früher, vor, was weiß ich, 10 Jahren, da sah die Welt noch ganz anders aus und da gab es dann doch viele, viele Orte und Geschehnisse, wo ich gedacht habe, boah, das hätte man echt anders machen können.
Also du findest immer irgendwo was man anders machen kann. So ist es nicht. Es ist immer ein bisschen.
Ja, dafür sind wir auch deutsch, oder? Zum Meckern haben wir immer was.
Es findet sich immer was, aber ich bin mittlerweile jemand, der dann, okay, es findet sich eigentlich immer ein Weg oder sage ich mir, okay, da geht halt mal irgendwas gar nicht, dann ist es halt so und damit komme ich auch zurecht. Aber es fängt natürlich so ein bisschen schon dabei an, jetzt, ich war jetzt, so hatte ich es vorhin gesagt, Blindentennis und so weiter. Dieses Jahr war die Blindentennis-Weltmeisterschaft und von vorhin war ich im Vorzug, vorher war ich in Polen und da bin ich, Polen nochmal eine extra Sache, aber ich muss gerade mal nachdenken, genau. In Polen war ich mit einem Kumpel unterwegs, da sind wir in den Zug gefahren. Das war relativ easy, wobei auch da ist dann halt so eine Sache, dann bin ich halt, aber habe mich wirklich auch einen Kumpel gesucht, weil ich gesagt habe, alleine wäre es sehr aufwendig geworden, nach Polen zu kommen, weil das war nämlich auch der Witz, es gibt bei der Bahn halt diese Umstiegshilfen, ja, und die hatte ich mir zum Beispiel organisiert, also kannst du dann entsprechend anrufen und sagen, du brauchst eine Umstiegshilfe. Also heißt, dann sagst du halt, es ist deine Reisestrecke, dann wissen die auch, in welchen Wagen du irgendwo, auf welchen Gleis du ankommst. Und im besten Fall sammeln sich da gleich ab und bringen dich halt entsprechend zum anderen Zug. Sowas, ja. Das funktioniert in der Theorie auch immer ganz gut. In der Praxis meistens so zu 90%. Bei mir, toi, 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 bis jetzt in Deutschland gut funktioniert. Aber der Witz war, du kannst halt auch, das musst du dann auch mit Deutsche Bahn anmelden, fürs Ausland entsprechend. Die leiten das sozusagen weiter an deren Leute. Und in dem Fall war das halt ein Bahnhof in Polen. Jetzt war das in dem Fall Warschau West gewesen. Also jetzt auch nicht irgendwie der kleinste Pimpf-Bahnhof, wo ich sozusagen diese Assistenzleistung angemeldet habe, die Umstiegshilfe. Und dann kriege ich irgendwie einen Tag vor meinem Reiseantritt, werde ich angerufen. Erstmal habe ich eine total absurde SMS gekriegt, die ich nicht kapiert habe. Und dann wurde ich angerufen, wir haben mehrmals mit denen telefoniert, an diesem Bahnhof wird Umstiegshilfe nicht angeboten. Denke ich, ja, schön. In dem Fall hatte ich das Glück, wie gesagt, mit einem Kumpel zusammen verreisen, aber auch der ist sehbehindert, habe gesagt, ich wollte es halt trotzdem, weil es halt auch, die haben gesagt, an dem Bahnhof wird gebaut und die können das nicht gewährleisten und das würde halt, wäre halt so nicht vorgesehen, dass an diesem Bahnhof wird umgestiegen wird. Ja, denke ich mir, gerade wenn extra, wenn gebaut wird, wäre Umstiegshilfe sinnvoll.
Absolut.
Es war so total absurd. Und wir haben es Gott sei Dank relativ einfach hingekriegt, weil ja, da waren Bauzaune und so weiter und so fort, aber es gab da auch Fahrstühle und so weiter. Also vor Ort wäre es schon auch machbar gewesen, aber alleine und die Polen sind jetzt, da komme ich mit Englisch, kommt man da auch nicht immer so weit, da muss man ein bisschen Glück haben. Wäre schon aufwendig gewesen, denn es hätte man irgendwie hingekriegt, aber es wäre halt stressig gewesen, das halt umzusteigen. Was ich schon immer mache, ist, wenn ich sowas plane bei der Bahn, ist, dass ich, gerade wenn ich jetzt alleine unterwegs bin oder in dem Zusammenhang, dass ich diese Umstiegszeiten entsprechend zum Beispiel beim DB-Navigator nicht in dieser Standardvariante lasse, sondern sage, okay, Mindestumstiegzeit mindestens 20 oder 30 Minuten und mir dann diese Fahrpläne sozusagen, diese anzeigen lasse, weil erstmal plant die Bahn ja sowieso immer viel zu knapp, was das angeht, wegen Verspätung und so. Und wenn man halt alleine umsteigt oder Stiegshilfe, wie auch immer, hilft es halt dann entsprechend sowas noch zu berücksichtigen. Das ist so das eine. Fliegen, da vielleicht da noch ganz kurz, das ist auch nochmal ein Thema. Jeder Flughafen in Deutschland bietet auch so eine Assistenz Service an und das funktioniert in der Theorie auch alles wunderbar. In der Praxis sind die teilweise völlig überfordert, weil dann irgendwie zwei Leute 30 Behinderte irgendwo hin und her karren müssen. Und dann werden alle Rollstuhlfahrer und Blinde und so weiter alle zusammengesteckt und werden versucht, von A nach B zu bringen. Das funktioniert dann immer leidlich gut. Oder wenn irgendwas außer Kraft gesetzt, also irgendwas außer vorhergesehenes ist, dem war was, zum Beispiel in München, da war irgendwie war Aquaplaning und so weiter gewesen, haben da einige Sachen nicht richtig funktioniert und ich habe auch umgebucht worden und so weiter, also auf anderen Flieger und dann hat schon alles nicht mehr so vom Standard her funktioniert und das war auch so, dass ich dann zum Beispiel da beim Gate abgeholt werden sollte, zum Flieger gebracht werden wollte und da kam dann halt keiner. Aber da ich mit solchen Unvorhersehbarkeiten schon ein bisschen, man muss ein bisschen mit sowas einfach rechnen und bleibt nichts anderes übrig, als selber aktiv zu werden. Bei einer Theorie funktioniert immer alles gut, aber in der Praxis hast du mit Menschen zu tun und auch da gibt es Personalprobleme. Ja.
Jetzt hast du ja schon Menschen angesprochen, das ist nämlich meine Frage, wie empfindest du denn den Umgang mit deinen Mitmenschen, wenn du vielleicht sogar auch auf Hilfe angewiesen bist, weil eben nicht die, der gegebene Service stattfindet, den du eigentlich erwartet hast. Also richtest du dich dann auch an Mitreisende, dass du sagst, hey, Entschuldigung, können Sie mir kurz weiterhelfen? Oder was, wie, oder soll man auch auf dich zugehen, wenn man sieht, hey, ich sehe aktiv eine blinde Person und soll ich einfach fragen, ob diese Person Hilfe braucht? Also wie kann ich auch als sehender Mensch achten oder achtsamer auf andere Menschen eingehen?
Das finde ich total spannend. Also die Frage, erstmal ja, Fragen ist immer gut, ja. Und das Problem ist, auch wenn jemand mal mürrisch oder komisch reagiert, darf man nicht abschrecken lassen, ja. Also es gibt dann welche, die sagen, oh, der war ja so unfreundlich zu mir, ich frage nie wieder oder so, ja. Nein, immer, jeder ist anders und jeder hat auch mal einen schlechten Tag und ist irgendwie total irgendwas von genervt und ist meistens nicht auf die Person gemünzt, die dann fragt. Also Fragen ist immer gut. Das, was ich ja in der Praxis erlebe, ist halt meistens eine andere Extreme. Entweder man wird ignoriert oder man wird gleich an die, man wird gleich sozusagen einen mitgeschliffen, sage ich jetzt mal fast. Ja, also gerade dann wird man am Arm gezogen und darf ich sie so nach dem Prinzip, sie wollen doch dahin. Also auch gerade wenn du mit Menschen hast, vielleicht die auch dann vielleicht auch nicht so deutsch immer so mächtig sind. Wo ich damit sagen muss, im Zweifel erlebst du da die Leute, die sogar hilfsbereiter sind. Aber auch da ist es immer schwierig. Die meisten machen jetzt nicht, fragen jetzt nicht mal und sagen, darf ich sie anfassen oder darf ich sie irgendwo hinbringen oder haben sie eine Frage? Sondern es gibt halt die einen, die es total ignorieren oder die anderen, die es gleich leicht übergriffig werden. Das hast du halt häufig der Fall. Ich verstehe das auch selber, weil die Leute selber ängstlich sind, denn in dem Augenblick. Und deswegen habe ich da so ein bisschen ein Verständnis dafür. Trotzdem, ja, ist es halt schwierig. Ja.
Also halten wir fest, logischerweise, aber vielleicht ist es nicht für alle Zuhörenden logisch, erstmal fragen, ob man jemanden anfassen soll. Klar. Genau. Und bevor das passiert, einfach nach Hilfe fragen, wenn die Person ablehnt, dann einfach akzeptieren und es nicht persönlich nehmen. Und wenn die Person Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann Hilfe erstmal ohne Anfassen gewährleisten.
Genau, also es hilft natürlich, wenn man selber auch ein bisschen bereit ist, aktiv zu sein. Da ist jeder auch anders. In dem Fall habe ich es mittlerweile gelernt, auch sozusagen dann auch Leute entsprechend anzusprechen. Das hilft natürlich selber in jeder Situation, umso kommunikativer du selber bist, umso mehr hast du natürlich auch Möglichkeiten, sich, sag ich mal, in Orten aufzuhalten, die nicht besonders für ihre Inklusion bekannt sind oder die nicht einfach nicht barrierefrei sind. Also es gibt auch europäische Länder, sei es in der Türkei oder so, die sind einfach nicht barrierefrei sozusagen, wenn du auch da irgendwo versuchst, irgendwo von A nach B zu kommen. Und umso mehr du da jemand Typ bist, der auch kommuniziert, umso mehr schaffst du es natürlich irgendwie trotzdem von A nach B zu kommen. Aber der eine empfindet das als Herausforderung und Spaß und der andere würde sagen, das wäre mir so stressig, das würde ich nie machen wollen.
Ja. Ja. Hast du denn, sag ich mal, deine Top 3 Reiseziele, wo du sagst, okay, da das kann man auf jeden Fall auch als blinde Person machen? Und welche Orte würdest du auf gar keinen Fall, außer die Türkei oder Land sozusagen, würdest du nicht nochmal empfehlen?
Also in Türkei war ich sehr persönlich nicht, weil das durch einen anderen Sehbehinderten. Aber ich würde das nicht so pauschal sagen, sozusagen für ein Land. Also man muss schon sagen, dass wir in Deutschland ganz gut aufgestellt sind. Im weitesten, also man kommt schon irgendwie zurecht. In England würde ich schon sagen, England schräg durch Irland, würde ich schon zu meinen Top-Reise zielen. Erstmal liebe ich das Irland als Land und weil ich da auch schon Tandem-Touren gemacht habe mit meiner Frau und so weiter, aber erstmal sind die von der Haltung her, also das sind so krass gastfreundlich und zuvorkommend, da fühlst du dich jederzeit sozusagen einfach, einfach wohl und einfach sicher. Also gerade in Irland. Und die Engländer sind da ähnlich drauf. Und die haben einfach nochmal, die sind auch einfach, gehen mit Behinderungen anders um als die Deutschen. Ja, also das ist einfach meine Erfahrung, auch sehr natürlich. Und das ist so, wo ich sage, okay, da fühle ich mich auch wohl. Ähnliches würde ich auch für, zumindest für Schweden zum Teil sagen, auch ein Land, was sehr offen ist, die auch viel dafür tun, dass man auch gut von A nach B kommt. Auch da wird viel getan. Man kriegt Ansagen überall und so weiter, in den größeren Städten zumindest. Es ist natürlich immer ein Unterschied, ob du auf Stadt oder Land bist. Auf Land ist immer schwieriger, da muss man entsprechend gucken. Aber wenn man in Städten, das sind so die Länder, wo ich sagen würde, da fühle ich mich total wohl. Eingeschränkt, wie gesagt, Griechenland, wobei da fängt es dann, die sind jetzt nicht unbedingt sozusagen so weit in Barrierefreiheit, aber sie sind halt so auch sehr offen einfach von ihrer Art und Weise. Genau.
Mhm. Okay, was mich noch interessieren würde, die Länder, die sozusagen, die eher schwieriger sind. Mhm. Hast du da, wo du sagst, oh, vielleicht...
Also wie gesagt, ein bisschen eingeschränkt Polen vielleicht, weil es auch ein bisschen Sprache teilweise ein Problem, auch wenn ich das Polen lieber als Land. Ich hatte auch meine polnische Freundin, also nichts gegen Polen, sondern es ist einfach so ein bisschen schwieriger. Und ich hatte in Portugal zum Beispiel den Eindruck, dass die mit Blindheit, also wo ich war, überhaupt nicht umgehen konnten. Mhm. Da hatte ich eher den Eindruck.
Wo warst du
da? Das war jetzt auch unten direkt da.
An der Algarve?
An der Algarve. Und da ist auch teilweise vom Glauben her, da habe ich Eindruck, dass wenn ich blind heißt, bin ich sozusagen ist es dann vom Glauben her so, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, Sünde getan habe oder wie auch immer, sozusagen, dass ich da irgendwie teilweise dann sozusagen, du wirst dann entweder ignoriert oder schief angeguckt. Ich hab jetzt wirklich keine Erfahrung gemacht, wo ich sagen würde, es war total schlimm oder so. Aber es ist schon schwierig, mit den Leuten dann da auch in Kontakt zu kommen, weil die kommen damit überhaupt nicht zu Rande. Also ich kann natürlich nicht pauschal sagen. Ja, das war ja nur meine persönliche Erfahrung da gewesen.
Ja.
Ja.
Ah, na krass. Okay, was ich noch fragen wollte. Irgendwie, wenn ich an Reisen denke, kommt mir immer zuerst auch der Begriff Sightseeing in den Kopf. Und bei Seeing steht ja schon Sehen sozusagen mit drin. Aber was sind so deine typischen Aktivitäten, die du dann auf Reisen machst? Also sag mal so, wir gehen irgendwo hin und schauen uns bewusst was an, aber was machst du sozusagen? Das finde ich mega spannend.
Also ich persönlich, also ich bin jetzt niemand, der von Museum zu Museum tingelt. Das ist so mein persönliches Ding. auch wenn es da natürlich auch mittlerweile tolle Museen gibt, die extrem viel auch im europäischen Ausland dafür tun, entsprechend mit Audio-Guides, das sind ja diese Kopfhörer, die man kriegen kann, wo man entsprechend dann auch sich sozusagen durchguiden lassen kann per Sprache und dann einfach alles erklärt kriegt. Und da gibt es in Berlin tolle Sachen, zum Beispiel, ich sage nur Naturkundemuseum. Also da bist du im Kulturbereich, da würde ich auch mal vorher auch abchecken, was wird da auch entsprechend angeboten. Ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt nicht so meins. Ich bin ja mal, ich mag es einfach gerne unter Leuten zu sein. Das heißt, wenn ich verreise, also erstmal verreise ich jetzt hauptsächlich mit meiner Frau zusammen. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, auch individuell an irgendwelche Orte zu fahren, dann mit dem Auto und so weiter und so fort. Ich mag es gerne an Orten sein, die übersichtlicher sind, also wo ich den Eindruck habe, ich werde nicht sozusagen nicht überfrachtet mit zu viel Informationen auch. Mhm. Also lieber sind an kleineren Orte, wo man was erfahren kann, kleinere, weiß ich, Geschäfte oder irgendwelche auch so Orte, die du halt nicht rechnest. Also ich bin ja zum Beispiel niemand, der irgendwie groß Kunst interessiert ist oder sowas, aber ich war zum Beispiel, wir waren in Frankreich gewesen und weil meine Frau, es gibt da in Frankreich so ein Projekt, wo nach mittelalterlichen Methoden eine Burg nachgebaut wird, beziehungsweise wurde. Und das fand ich trotzdem spannend. Und da konnte man von einem Ort zum anderen gehen und man konnte sich die einzelnen Sachen in Ruhe angucken. Und man ist den Leuten ins Gespräch gekommen. Das war aber jetzt nicht so, sozusagen, dass du irgendwo reingekommen bist und du wurdest überfrachtet. Und da gab es dann halt auch, dann sind wir mal halt irgendwelche so kleinere, es gab dann so Ausstellungen, wo man dann so Kunst ausgestellt worden ist. Und gerade wenn es so ein bisschen kleiner ist, dann sind die Leute meistens auch bereit, dann kann man mal was anfassen oder so weiter. Also wenn es zu groß ist, dann wird es meist ein bisschen schwierig. Dann musst du entweder, ist es dann schon vorgesehen, zum Beispiel eine Tour für Blinde oder Sehbehinderte, aber umso, wenn es kleinere Sachen sind, hast du meistens die Chance, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, sagen, okay, kann ich die Sachen vielleicht auch mal anfassen oder so. Das ist dann auch einfacher, zum Beispiel sowas.
Ja. Ja, und Reisen ist ja auch irgendwie immer Kulinarik, oder Essen und Trinken geht
Essen
einfach überall.
Essen gehört natürlich dazu, also das finde ich immer wichtig, aber auch da mag ich halt nicht diese riesen Dinger, wo irgendwie, ja, du kommst in so einen riesen Raum rein und hast das Gefühl, da passen hier 500 Leute rein in diesen Raum. Der ist auch vielleicht noch so ein bisschen so fast so Jugendherbergen-Atmosphäre hat. Auch da, ich mag dann lieber auch die Restaurants, die auch so eine warme Atmosphäre, Akustik dann auch spiegeln, wo man das Gefühl hat, auch wo ich, wenn ich reinkomme, das Gefühl habe, ich kann diesen Raum auch akustisch erfassen. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt, ich weiß nicht mehr, ist der Raum jetzt 20 oder 50 Meter lang sozusagen. Also das bietet mir auch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, wenn ich ein Gefühl dafür kriege, wie dieser Raum sozusagen auch aufgebaut ist. Ja, das ist einfach dann ein Gefühl, dass ich auch im Zweifel weiß, okay, ich komme vielleicht sogar alleine hier zurecht, so klassisch die Toilette zu finden. Ja, also ich muss nicht fünfmal nach links und rechts und noch eine Treppe hoch, Treppe runter, um die Toilette aufzusuchen, sondern es ist relativ einfach. Und solche Sachen ist natürlich ein bisschen auch eingespielt meiner Frau oder sonstige Geschichten, aber ich setze mich natürlich dann auch gerne mal irgendwie strategisch hin, wo ich weiß, okay, ich finde auch vielleicht im Zweifel alleine die Toilette.
Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps für die Reiseplanung im Vorfeld? Also gibt es da irgendwelche Apps, wo du schon besonders, sag ich mal, blindenfreundliche Orte finden kannst? Oder wie machst du das?
Nee, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt, ich benutze jetzt keine spezielle App. Also ich google dann einfach danach, gehe auf die einzelnen Webseiten. Im Zweifel muss man irgendwo mal anrufen. Der DB-Navigator ist immer, wenn ich mit Zug unterwegs ist, natürlich immer sozusagen die App, mit der ich eigentlich immer verbunden bin. Das ist dann immer relativ wichtig, habe ich sonst noch. Google Maps ist natürlich auch klassische App, weil man da auch einfach ganz schnell erfährt, okay, 50 Meter entfernt ist das Restaurant, ich kann mich navigieren lassen sogar von der App und so weiter. Also es gibt da noch ein, zwei spezielle Navigations-Apps, die ich mal so ab und zu einsetze. Blindsky heißt zum Beispiel eine. Was ich manchmal mache, ist, es gibt auch so Apps, die halt einem zum Beispiel, wo man entsprechend sich ein Schriftstück sozusagen und dann, man kann es ein Handy von der Kamera erfassen lassen, ein Schriftstück, und es liest einem vor, was da drauf steht. Zum Beispiel bei einer Speisekarte oder solche Geschichten, wenn ich da wirklich mal unterwegs alleine bin. Da gibt es halt auch Apps, die entsprechend Sachen dann entsprechend ja, mir vorlesen können. Zum Beispiel.
Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du besitzt ja wahrscheinlich ein Smartphone.
Ja.
Wie schreibst du dann auf dem Smartphone, wenn du die Tasten gar nicht siehst?
Also ganz klassisch sozusagen mit dieser Tastatur. Also die wird diese Tastatur ja eingeblendet.
Ja.
Und der liest mir, also wenn ich tippe auf das S tippe, dann liest mir, sagt er mir halt S. Und wenn ich Zahlen drauf tippe, okay, wird das S eingeloggt. Ja. Es gibt auch da Leute, die dann auch, da gibt es auch verschiedene, es gibt auch diese Smart-Tastatur sozusagen, dass es schon Worte vorschlägt und die kann dann entsprechend eingeloggt werden, etc. Aber ich weiß ja zum Beispiel, dass das Q links oben ist und dass das M relativ rechts oben ist. Und wenn ich dann ein Buchstabe zu weit nach links oder nach rechts lande, also ich mache sozusagen dann, es gibt da noch ein bisschen intelligentere Systeme, aber ich mache es halt so, dass ich sozusagen dann vom Gefühl her ungefähr dahinter bin, wo ich weiß, das M befindet sich da. Und wenn ich den SN wie Nordpol erwische, muss ich einfach nur einmal nach rechts und nach links, ich weiß jetzt keiner, swipen, und ich lande dann sozusagen auf dem richtigen Buchstaben. Ja, also ich kann auch einfach durch Swipen einfach von Buchstaben auf Buchstabe gehen. Das heißt, wenn ich den falschen Buchstaben erwische. Ja, und dann einfach Doppelping, das ist sowieso die Logik bei diesen Smartphones meistens ist, dass sozusagen durch einmal irgendein Symbol oder irgendwas antippst, wird dir normalerweise vorgelesen, was sozusagen das ist, in dem Fall, und der Status im Zweifel noch. Also wenn ich aufs Akku-Symbol klicke, sagt er mir natürlich, das ist Akku, und dann sagt er mir halt 70% geladen oder sowas. In dem Fall macht es keinen Sinn, Doppelklick drauf zu machen, aber bei anderen Sachen, bei Apps oder so, wenn du machst halt einen Doppelklick drauf, dann komme ich halt in die App rein. Das ist so ein bisschen die Logik von diesen Smartphones.
Gut zu wissen, danke.
Genau.
Ja. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben jetzt Zuhörende, die selbst blind sind und noch nie verreist sind.
Ja.
Welche Tipps würdest du ihnen geben?
Bisschen vom Perfektionismus runterzukommen, also immer diese Erwartungshaltung, das muss alles klappen, 100% sozusagen, und auch wenn es irgendwo auf einer Webseite oder so steht, es gibt, dass alles dabei ist, nicht davon ausgehen, dass es wirklich so klappt. Also ein bisschen, ja, immer damit klar sein, dass man mit Menschen zu tun hat in der Regel. Ja, und niemand macht es normalerweise aus Bösartigkeit, warum was nicht klappt. Also ja, klar, auf einer Deutschen Bahn oder so oder sonst wie Sachen erwartet man auch eine gewisse Sachen und da bin ich auch nicht immer jemand, der dann so toll, mega tolerant ist bei gewissen Dingen, wenn es da was Größeres ist, aber gerade wenn es irgendwie ein kleines Hotel ist oder sowas und klappt man nicht, mit den Leuten wirklich sprechen, normalerweise findest du immer jemanden, der auch bereit ist, sich auf einen einzulassen. Das finde ich ganz wichtig, das ist so ein bisschen dieses Mindset-Thema, ja, also sich da nicht von abzustrecken zu lassen und sonst, es hilft natürlich vielleicht am Anfang sich auch einen guten Freund und eine gute Freundin oder jemanden zu suchen, mit dem man im Zweifel zusammenreist. Weil mir geht das auch, wenn ich mit jemandem anders Blinden oder anders Sehbehinderten verreise, fühle ich mich persönlich immer sicherer, als wenn ich alleine bin. Mhm. Weil man ist immer noch zu zweit und sozusagen vier Ohren kriegen mehr mit als zwei Ohren. Und man reagiert ja manchmal auch aus einer gewissen, vielleicht nicht aus Panik oder aus der Ängstlichkeit heraus auch mal irgendwie blöd oder so. Und dann kann der eine an, weiß ich, der andere kann einen beruhigen oder sonst was oder hat eine andere Idee. Also es hilft natürlich in Zweifel auch vielleicht sich einen guten Freund oder eine gute Freundin zu suchen, was das hilft auf alle Fälle. Und ja, ansonsten, ja, ich bin natürlich ein Freund, der sich einfach gerne gut vorbereitet. Aber das ist auch jeder anders. Also manche lieben das auch einfach, auf sich zukommen zu lassen.
Warst du damals alleine in London?
Ich war in, das war in Manchester gewesen, genau das meintest du.
Ah.
Richtig. Da war ich tatsächlich alleine. Das war letztes Jahr gewesen. Und da bin ich tatsächlich alleine rüber, dann auch rüber geflogen, über München. Und ja, das war die Geschichte, wo ich vorhin erzählt hatte, dass ich dann am Gate vergessen worden bin. Auf dem Rückweg. Und ja, das war halt auch mal eine Erfahrung, da könnte ich jetzt auch noch stundenlang von erzählen, aber da war halt auch der Witz, da habe ich wieder zum Thema Erwartungshaltung und auch da hieß es sozusagen auf der Webseite oder ich habe dann, wir haben im Rahmen dieser Weltmeisterschaft, Blindentennis-Weltmeisterschaft, Dokumente zugeschickt. Da stand dann auf diesem Dokument, vor Ort wären irgendwie, keine Ahnung, 500 Volunteers oder so, ja. Oder so. Und dann denkst du dir, ja, wow, da sind ja mega viele Volunteers. Da musst du dir vor Ort ja keinen Gedanken machen, irgendwie von A nach B zu kommen. Ja, Pustekuchen. Die waren alle, es war gar nicht vorgesehen, sozusagen als individueller Reisender da vor Ort zu sein, sondern die meist, da waren auch viele Mannschaften einfach auch vor Ort. Und die hatten sich scheinbar nur darauf eingestellt, dass die Mannschaften haben ja immer jemanden dabei, der auch sehen kann. Und auf individuelle Reisen, beziehungsweise die komplett blind, waren sie eigentlich gar nicht darauf eingestellt. Also ich, da kam jemand, die hat mir dann noch mein Hotelzimmer gezeigt und gesagt, wie man, einmal sind wir einen Weg zusammen abgelaufen zum Restaurant und dann meinte ich ja, wie sieht's denn aus morgen, kann da jemand da sein? Nee, die wäre dann irgendwo eingeplant gewesen und da wäre auch niemand dafür vorgesehen. Und dann habe ich auch nachgefragt und so weiter, weil das war ja auch das, weil da waren die Orte einfach so weit voneinander entfernt, also es gab da verschiedene Sportarten und das musste ich mir nachher alles selber organisieren. Und
boah,
ein bisschen
krass.
Musste dann so an Anführungsstrichen, hab dann die eine Partnerin von dem einen Spieler noch wirklich gut war, dass die erstens ich sie gut kannte und zweitens sie ja so von ihrem Naturell mega hilfsbereit ist, also eine, die nie Nein sagen kann. Das, ich fand es auch ein bisschen blöd, aber ich hab sie dann leider ein bisschen viel eingespannt und mir dann nachher so 3-4 Leute gesucht, die ich halt regelmäßig fragen konnte, irgendwie von A nach B zu kommen. Man konnte zum Teil die Wege auch sich selber erschließen, aber ich bin ja nicht da. Ich bin ja auf einem Turnier, wo ich genug damit zu tun habe, sozusagen mich auf meine Spiele zu konzentrieren und nicht Mobilitätstraining alleine sozusagen zu machen. Ja, also das heißt, ich traue mir das zwar theoretisch schon zu, mir die Wege zu erschließen, aber wenn ich in so einem Turniermodus bin, dann reicht mir das. Ja, und man kommt mit der Erwartungshaltung hin, da gibt es Volunteers ohne Ende. Und dann ist es halt nicht. Also das sind auch wieder so Erfahrungen, da denke ich mir, wow. Aber ja, und dann, wir reden ja von einer Veranstaltung, die extra auch für für Blinde und Sehende gemacht. Ja, wir reden ja nicht von einer irgendwie normalen Veranstaltung, also die, wo man davon ausgeht, die Leute kennen sich mit Inklusion und so weiter aus. Ja, also das ist dann schon faszinierend, was man so erlebt. Ja.
Wow, krass. Ja. Aber wie gut du dann auch mit der Situation umgegangen bist. Also echt Respekt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber es ist...
Du bist ja ein bisschen natürlich in der Situation, was machst du denn jetzt? Ich meine, du kannst natürlich kannst dich dann in deinem Zimmer einschließen und sagen, scheiße, alles ist scheiße und so nach dem Prinzip, aber da kommst du ja nicht mit weiter. Also ja. Und Gott sei Dank, und in Zeiten von WhatsApp, übrigens auch eine App, die zu meinem täglichen dazugehört, weil du hast ja natürlich... Zum Beispiel in dem Zusammenhang war ja, dann hattest du halt WhatsApp-Gruppe für mit deinen eigenen Spielern oder so weiter. Und du bist natürlich auch schon vernetzt mit gewissen Leuten. Und dann kannst du einfach mal schnell eine WhatsApp schreiben an den anderen und sagen, okay, hier, ich habe das und das Problem. Und über WhatsApp ist es natürlich dann total viel einfacher, sozusagen sich dann auch Leute zu suchen. Ja.
Mhm. Genau. Mega gut. Mega. Du, die Zeit ist wieder vorangeschritten.
Ja.
Und bevor wir zu unseren letzten beiden Abschlussfragen kommen, erstmal nochmal ein großes Dankeschön für deinen ausführlichen Bericht und deine Erfahrung, die du mit uns teilst und natürlich auch mit den vielen Zuhörenden. Eine Frage, die ich noch habe, die mich besonders interessiert ist, gibt es ein Reiseziel, was du jetzt schon in Planung hast, und gibt es noch ein Traumreiseziel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Reiseziel, was wir schon in Planung haben, seit 2-3 Jahren eigentlich, ist Schottland. Das werden wir sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auch angehen, also meine Frau und ich. Weil ich einfach, wie gesagt, so dieses, ich mag einfach, einerseits bin ich gerne in der Natur, einerseits mag ich einfach dieses, diese Art des Lebens, die auch, wie die Leute so drauf sind. Da vom Lebensstil ist einfach spannend so ein bisschen. Da hast du natürlich, meine Frau ist Historikerin, ich lerne dann immer ganz viel dabei. Das ist natürlich auch, da lebt die Geschichte sozusagen. Das ist natürlich, finde ich, super mega spannend. Und Traumziel, eine gute Frage. Jetzt gar nicht mal so. Eins, es gibt schon Länder, da kommt meine Flugangst so ein bisschen ins Spiel, wo ich sage, da will ich schon gerne hin, aber traue ich mir gerade nicht zu. Also sowas wie Neuseeland oder auch ein bisschen Südamerika. Also gerade ich habe jetzt durch die Weltmeisterschaft ganz viel mit Argentinien zu tun gehabt und habe da eigentlich gerade gesagt, oh geil, eigentlich Argentinien, das wäre auch nochmal ein geiles Land. Genau, aber das wird sich finden.
Ja, absolut. Können wir dir die Folge über Buenos Aires empfehlen? Mit der lieben, wie war's, Laura?
Ja, gerne.
Kannst du dir mal anhören? Muss eine unfassbar tolle Stadt sein. Also vielleicht kannst du irgendwann ja deine Flugangst auch noch überwinden. Also wenn ich es jemandem zutraue, dann auf jeden Fall dir.
Ist auch schon besser geworden, aber wir werden mal sehen. Ja.
Ja, cool. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Also wirklich mega spannend. Und jetzt interessiert mich natürlich, weil unser Podcast heißt ja Handgepäck und wir fragen unsere GästInnen immer, was habt ihr denn eigentlich so als Gadget immer auf Reisen im Handgepäck? Lieber Lars, was hast du denn im Handgepäck?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich dachte, eigentlich ist das nichts Spektakuläres. Was ich immer im Handgepäck habe, ist ein Bluetooth-Kopfhörer. oder zumindest ein Kopfhörer mit Adapter oder sonst wie. Im Zweifel noch hier so eine Powerbank. Ja, solche Geschichten.
Ja, absolut.
Ja, also das finde ich, weil mein Handy ist sozusagen mein zweites Gehirn. Und gerade wenn man blind, für mich nochmal wichtiger, weil da wirklich für mich das viele Sachen noch vereinfacht und diese Handys halten einfach nicht ewig. Deswegen, ja.
Und wie sieht es aus mit einem Song, der dich auf einer Reise begleitet hat oder den du aktuell sehr, sehr gerne hörst? Weil den würden wir dann auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist draufpacken.
Ich habe vorhin mal meine Lieblingssongs-Liste bei dieser mal durchgekrollt. Und gut, da liegen auch 500 Songs drauf. Aber ich habe mal geguckt und was so mir spontan ist, fand ich dann einfach weil ich dachte, das passt zu Reisen so gut. Habe ich mir ausgesucht, Arrival von ABBA.
Ah, ja, cool.
also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es hat auch so ein bisschen schottische Klänge. Ja, man hat am Anfang so ein mega krasses Intro, ziemlich geil. Und ich bin, ja, ich höre eigentlich sowieso alles Mögliche, aber ist so eine Dinge, die ich finde, die gehen immer.
Klassiker, ja. Auf jeden Fall. Also Abba geht wirklich immer. Ich glaube, wir haben auch schon Abba-Songs auf der Liste drauf, aber das auf jeden Fall noch nicht.
Nee, sehr schön, genau.
Ja, cool. Ach, Lars, es war so schön. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Und ja, ich würde sagen, grüß mir auch ganz lieb die Gundula. Und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder.
Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Hören.
Danke, ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.